Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Andrea Stopp am Mikrofon, aber nicht mehr lange, denn ich gebe gleich ab an meinen kompetenten Kollegen. Die Forschung und die Wissenschaft ist ja in diesen Tagen stark gefragt. Daher hören Sie, meine Damen und Herren, seit neuestem Berichte und Erkenntnisse aus diesen Fächern hier im Vormittagsprogramm. Das jedenfalls, solange die Krise anhält. Im Nebenstudio Ralf Krauter, mein Kollege aus der Forschungsredaktion. Was könnt ihr unserem Publikum heute bringen?
Wir schauen in unserem täglichen Corona-Update gleich mal auf Medikamentenstudien, die gerade laufen, um die Auswirkungen der Lungenkrankheit Covid-19 zu lindern. Vor allem gibt es heute aber auch spannende News abseits von Corona. Das Bild vom Neandertaler, das rücken wir heute ein bisschen gerade. Es gibt nämlich Fossilienfunde in der Höhle in Portugal, die darauf hindeuten, dass diese Vettern unserer Vorfahren bereits vor 100.000 Jahren systematisch Jagd auf Meerestiere gemacht haben. Und das werten Wissenschaftler als Indiz dafür, dass die Neandertaler deutlich mehr auf dem Kasten hatten, als man denen bisher so zugetraut hat.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich gehe mal gerade raus, ich komme in 20 Minuten wieder und in der Zwischenzeit versorgt ihr uns mit dem Neuesten, was man weiß, was man wissen sollte.
Alles klar, so machen wir das und wir übernehmen hier und starten direkt mit unserem Corona-Update.
Wir wissen nicht, wie viele Menschen sich in Deutschland über welchen Zeitraum infizieren könnten. Es könnten sehr viele sein.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Und deshalb sind alle Maßnahmen, die wir machen, von allergrößter Bedeutung.
Corona-Update.
Mit einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus rechnen Experten ja trotz intensiver Bemühungen leider in frühestens einem Jahr. Und weil das so ist, wäre es natürlich sehr hilfreich, wenn man den Ärzten, die auf den Intensivstationen in vielen Ländern gerade um das Leben von Covid-19-Patienten kämpfen, wirksame Medikamente an die Hand geben könnte, um die lebensbedrohlichen Folgen dieser Lungenkrankheit zu lindern. Gestern haben wir an dieser Stelle über das Ebola-Medikament Remdesivir berichtet, das da gerade als Hoffnungsträger gehandelt und jetzt auch in Deutschland an Patienten getestet wird. Und auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hat eine große Studie aufgelegt, bei der Remdesivir, aber auch noch drei andere potenzielle Wirkstoffe jetzt erprobt werden sollen. Solidarity, so der Name dieser konzertierten Studienaktion. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Arndt Reuning, was steckt dahinter?
Ja, da hat sich bei der WHO eine Expertengruppe zusammengesetzt, um zu überlegen, welche Medikamente in der aktuellen Situation eben helfen könnten, die jetzt schon zur Verfügung stehen, weil sie bereits zugelassen sind für andere Krankheiten oder doch zumindest so weit erprobt, dass sie kurz vor einer Zulassung stehen, von denen man auch weiß, welche Nebenwirkungen sie besitzen. Medikamente, die in ausreichenden Mengen vorhanden sind oder von denen die Produktion natürlich auch kurzfristig hochgefahren werden kann. Und Fachleute hatten ja bereits Dutzende potenzielle Kandidaten vorgeschlagen. Die WHO hat nun 4 Therapien herausgesucht, von denen sie glaubt, dass sie den größten Erfolg versprechen. Und diese Wirkstoffe, die sollen nun während der Pandemie in klinischen Studien überprüft werden, mit Tausenden von Patienten in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt.
Jetzt stecken die Medizinerinnen und Mediziner ja aber in einem Dilemma. Die müssen einerseits sicherstellen, dass die Ergebnisse dieser Studien korrekt sind. Andererseits sollen die aber natürlich möglichst schnell Resultate liefern. Wie will die WHO diesen Spagat meistern?
Die WHO setzt hier auf ein schlankes Studiendesign. Der Patient, der teilnimmt, erhält eines der 4 Medikamente und welches, das wird ausgelost. Die Studie ist also randomisiert. Vorerkrankungen des Patienten, wie etwa Diabetes, die werden auch erfasst und es wird geschaut, ob der Patient beatmet werden muss. Und dann kommt es einfach nur noch darauf an, nach wie vielen Tagen der Patient die Klinik wieder verlassen konnte oder ob er eventuell an der Krankheit verstorben ist. Verglichen werden die Ergebnisse dann mit Patienten, die nur eine Covid-19-Standardbehandlung erhalten haben. Man senkt hier also die Ansprüche an eine klinische Studie. Es wird zum Beispiel nicht geschaut, wie stark die Virenbelastung im Körper täglich sinkt. Man verzichtet auch auf eine Placebo-Gruppe und die Studie ist dann natürlich auch nicht verblindet. Es ist also ganz genau bekannt, wer das Medikament erhält und wer nicht. Und das Ganze soll es den Fachleuten vor Ort natürlich leichter machen, denn die haben ja meistens im Moment ganz andere Sachen um die Ohren.
Welche Medikamente sollen denn jetzt konkret getestet werden? Remdesivir haben wir ja schon genannt.
Genau, darüber haben wir ja gestern schon ausführlich berichtet. Ein antivirales Mittel, das ursprünglich gegen Ebola entwickelt worden war. Der Nachteil dabei ist aber, es muss intravenös verabreicht werden und steht im Moment auch nicht in großen Mengen zur Verfügung. Ganz im Gegenteil zum zweiten Medikament in der WHO-Studie. Das ist ein seit Jahrzehnten etabliertes Mittel gegen Malaria, Chloroquin, beziehungsweise der verwandte Wirkstoff Hydroxychloroquin. Der blockiert einen Weg, auf dem das Virus in die Körperzellen gelangen kann, nämlich über kleine Abschnürungen der Zellmembran, die dann das Virus in die Zelle sozusagen hineinschleusen. Das ist allerdings nicht der Haupteintragspfad für das Coronavirus und deshalb sind hier auch noch viele Experten skeptisch, ob Chloroquin wirklich helfen kann. Zum Beispiel skeptisch ist auch der Virologe Christian Drosten von der Charité. Es gibt Hinweise aus China, dass dieses Medikament den Zustand von Patienten verbessern kann. Die kritische Frage ist bloß, in welcher Dosis es verabreicht werden muss, denn die Substanz besitzt starke Nebenwirkungen, die sich dann bemerkbar machen könnten. In den USA zum Beispiel ist diese Woche ein Mann gestorben, der noch gar nicht ernsthaft erkrankt war, nachdem er irrtümlicherweise auf eigene Faust eine Überdosis, viel zu viel Chloroquin eingenommen hatte.
Remdesivir gilt also als Hoffnungsträger. Bei Chloroquin ist Vorsicht geboten und die Fachleute sind noch zurückhaltend, was Erwartungen angeht. Was sind denn die beiden anderen Medikamente, die jetzt im Rahmen dieser WHO-Solidarity-Studie an Patienten getestet werden?
Also bei beiden geht es um das Medikament Caletra gegen HIV, das aus zwei Wirkstoffen besteht, nämlich Ritonavir und Lopinavir. Lopinavir greift in die molekulare Maschinerie des Virus ein. Es behindert den Umbau von Eiweißmolekülen, die das Virus dazu verwendet, dann neue Viren aufzubauen. Und Ritonavir, das ist bloß so eine Art Bodyguard, der verhindert, dass Lopinavir selbst in den Zellen zerlegt wird. Das ist nämlich stabil im Körper. Erste Ergebnisse aus China zu dieser Kombination sind nun allerdings eher entmutigend, denn dort hat das Medikament nicht gewirkt. Das könnte allerdings auch daran gelegen haben, dass Covid-19 bei den Patienten schon weit vorangeschritten war, also sodass das Medikament vielleicht einfach zu spät kam. Und der vierte Ast schließlich der Solidarity-Studie, der stützt sich ebenfalls auf diese beiden Wirkstoffe. Nun aber kommt noch ein dritter hinzu, Beta-Interferon. Das ist ein komplexer Naturstoff aus dem Körper, ein Protein mit Zuckerketten daran, ein Botenstoff des Immunsystems, der antiviral wirkt.
Kurze Frage zum Schluss noch. Nimmt auch Deutschland an dieser Solidarity-Studie teil?
Deutschland beteiligt sich am europäischen Projekt Discovery, das von Frankreich aus koordiniert wird. Dort werden aber dieselben Medikamente untersucht wie in der WHO-Studie.
Infos zur Solidarity-Studie der WHO von Arndt Reuning. Vielen Dank. Und in der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion behalten wir den Verlauf all dieser klinischen Tests natürlich im Auge und bringen sie regelmäßig auf den neuesten Stand. Auch nächste Woche wieder jeden Vormittag ab 9.35 Uhr hier im Deutschlandfunk. Neu-Delhi versinkt im Schnee, Los Angeles wird von Tornados verwüstet und New York von einer gigantischen Welle überflutet. Diese Ereignisse bilden den Auftakt des Hollywood-Blockbusters The Day After Tomorrow aus dem Jahr 2004. Und laut Drehbuch nimmt das Desaster deshalb seinen Lauf, weil der Nordatlantikstrom zusammengebrochen ist. Also jenes riesige Unterwasserförderband im Ozean, zu dem auch der Golfstrom gehört, der ständig Wärme an Nordeuropas Küsten transportiert. Sollte damit irgendwann mal Schluss sein, wären die Folgen womöglich tatsächlich so verheerend. Das Klima in weiten Teilen der Erde würde sich stark verändern. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass die Wärmepumpe in den Weltmeeren mal ausfallen könnte? Die Analyse von Bohrkern vom Meeresgrund vor Grönland, die hat Forschern jetzt neue Einsichten beschert. Thomas Schröder berichtet.
Sie sind eine Art Klimaanlage für die gesamte Welt. Die mächtigen Strömungen, die durch die Ozeane ziehen und dabei wie ein globales Förderband Wärme oder Kälte transportieren, über Tausende von Kilometern. Angetrieben wird dieses Band unter anderem durch das nordatlantische Tiefenwasser, das sich im Bereich der Grönlandsee bildet, erklärt Ulysses Ninnemann von der Universität Bergen.
Warmes Wasser kommt als Teil der Nordatlantikströmung vom Golfstrom nach Norden Richtung Grönland, kühlt ab, sinkt und wird schließlich zu kaltem Tiefenwasser. Dieses Tiefenwasser im Nordatlantik fließt wieder nach Süden. So kommt warmes Wasser an der Oberfläche in den Nordatlantik und kaltes Wasser kehrt in der Tiefe nach Süden zurück. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist die Wärme, die der Atmosphäre, Europa und dem Klimasystem im Nordatlantik zugeführt wird. Es ist wichtig für das Klimasystem, aber es ist auch wichtig, weil es den tiefen Ozean mit diesem neu belüfteten Wasser füllt, das mit der Atmosphäre in Kontakt gekommen ist und auf diese Weise dem tiefen Ozean hilft zu atmen.
Bisher ist man davon ausgegangen, dass diese Strömung in Eiszeiten zwar häufiger zusammenbricht, in Warmzeiten wie der derzeitigen aber relativ stark und stabil ist. Über große Zeiträume gesehen stimmt das auch. Aber Ulysses Ninnemann und seine Kollegen haben genauer nachgesehen. Und zwar bis zu 80 Meter tief im Meeresboden, mit Hilfe von Bohrkernen aus einem ganz besonderen Gebiet.
Wir haben uns eine Stelle am Ozeanboden südlich von Grönland angeschaut, wo dieses Tiefenwasser vorbei und weiter nach Süden fließt. An dieser Stelle sammelt sich sehr schnell Schlamm an. Und das ermöglicht uns, viel detaillierter in die Vergangenheit zu schauen. Anstatt nur Zeiträume von Tausenden von Jahren gleichzeitig zu betrachten, können wir Jahrhunderte oder sogar Jahrzehnte unterscheiden. Und auf diesen kurzen Zeitskalen können wir dann in den Bohrkernen sehen, was ist in der Vergangenheit mit diesem Wasser passiert? War diese Zirkulation in der Tiefsee stabil?
Um diese Fragen zu beantworten, untersuchten Ulysses Ninnemann und seine Kollegen die Kalkschalen von Einzellern, die sich in den Sedimenten angesammelt hatten.
Wir können die Chemie dieser Schalen untersuchen, denn bei ihrem Bau verwenden die Tiere Kohlenstoff. Und aus dem Verhältnis des schweren zum leichten Kohlenstoff können wir Rückschlüsse auf das sie umgebende Wasser ziehen. Es ist ein Indikator für die Menge an Tiefenwasser im Nordatlantik. Und da stellen wir fest, dass jahrhundertelang sehr viel Tiefenwasser gebildet wurde, ähnlich wie heute. Aber dann war es plötzlich weg. Und wenn es nachließ oder verschwand, konnten wir sehen, dass stattdessen Wasser aus der Antarktis nachweisbar war.
Über lange Zeiträume fehlen diese oft sehr schnellen und kurzzeitigen Schwankungen nicht auf. Deshalb war man bisher davon ausgegangen, dass Änderungen der Ozeanströmung in Warmzeiten eher unwahrscheinlich sind. Tatsächlich aber konnten die Forscher in den 4 letzten großen Warmzeiten deutliche Schwankungen finden. Die einzige Ausnahme, die aktuelle Warmzeit, in der wir leben. Die letzten Jahrtausende seien in dieser Hinsicht ungewöhnlich stabil gewesen, meint Ninnemann. Gerade im Hinblick auf den Klimawandel und die stetig steigenden Temperaturen könne man aber nicht davon ausgehen, dass diese Stabilität anhalte.
Ich denke, wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass es bei dieser Stabilität bleibt. Früher dachten wir, dass eine starke Zirkulation von Natur aus eine stabile Zirkulation ist. Wir konnten aber sehen, dass in den letzten 500.000 Jahren auch eine starke Strömung sehr plötzlich instabil werden konnte. Und zwar in Perioden, in denen es nur ein kleines bisschen wärmer war als bei uns heute. Bisher wurde eine Änderung der Ozeanzirkulation als sehr folgenreicher Kipppunkt im Klimasystem angesehen, aber gleichzeitig auch als sehr unwahrscheinlich. Und unsere Studie zeigt, dass es wohl doch wahrscheinlicher ist als angenommen.
Der Kieler Ozeanograf und Modellierer Andreas Oschlies dagegen sieht in der Studie zwar sehr wichtige neue Anhaltspunkte für Klimarekonstruktionen und Klimamodelle. Bei der Interpretation der Ergebnisse plädiert er jedoch für mehr Vorsicht.
Das wird ja eine ganz hohe Variabilität an 2 Messpunkten, also 2 Sedimentkernen, gezeigt. Und so ein Signal kann immer leicht durch Verschiebung von Fronten, von Strömungsbändern oder auch in der Tiefenlage von einzelnen Wassermassen verursacht werden. Ob das jetzt wirklich für das gesamte Volumen oder die Bildungsrate von Tiefenwasser für den ganzen Nordatlantik viel ausmacht, also diese Schlussfolgerung, die halte ich für etwas gewagt.
Das klingt also tatsächlich so, als wäre die Studie zu historischen Ausfällen der thermohalinen Zirkulation im Nordatlantik noch Stoff für weitere Debatten, über die Thomas Schröder hier eben berichtet hat. João Gilao, so heißt ein Archäologe aus Portugal, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Neandertaler zu rehabilitieren. Denn nachdem vor über 150 Jahren erstmals sterbliche Überreste dieser Vettern unserer Vorfahren entdeckt worden waren, im Kreis Mettmann bei Düsseldorf, haftet den Neandertalern der Ruf an, sie seien Tumbe-Keulenschwinger gewesen und dem modernen Menschen Homo sapiens kognitiv weit unterlegen. Inzwischen wissen wir, völlig zu Unrecht.
You never have a second chance to make a first impression. This is the problem the Neanderthals have had for more than 150 years.
Man bekommt nie eine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu hinterlassen, sagt João Gilao mit Verweis auf die Neandertaler und arbeitet dennoch oder deshalb unermüdlich daran, die ins rechte Licht zu rücken. Heute zum Beispiel mit einem Artikel im Fachmagazin Science, wo er mit Kollegen Fossilienfunde in einer Höhle an der Küste Portugals beschreibt. Bei mir im Nachbarstudio sitzt jetzt der Wissenschaftsjournalist Michael Stang. Er ist studierter Anthropologe und hat laut DNA-Analyse 3% Neandertaler Erbgut in seinen Zellen. Michael Stang, welche neuen Eigenschaften werden unseren in grauer Vorzeit ausgestorbenen Vettern denn jetzt zugeschrieben?
Naja, es sieht so aus, dass die Neandertaler vor rund 100.000 Jahren nicht nur durch Zufall bedingt, sondern regelmäßig das Meer schon als Nahrungsquelle genutzt haben. Neue Ausgrabungen in Portugal, direkt an der Küste in einer Höhle namens Figueira Brava, hat ein Team um João Silau dutzendfache Belege dafür gefunden, dass die Neandertaler damals, und sie waren die einzigen Menschen, die damals dort lebten, einen breiten, wenn man so will, maritimen Speiseplan hatten. Also das reichte von Muscheln über Fisch, Wasserschildkröten, Robben, Krebstiere und auch Wasservögel. Ja, und in Portugal gab es ja auch schon reichlich archäologische Fundstätten von Feuerstellen mit Knochenresten. Und da ist es also gut vorstellbar, dass die Neandertaler schon sehr früh diese Tiere auch gegrillt bzw. gebraten haben.
Wie wasserdicht ist denn diese Indizienkette, dass Neandertaler im Meer bzw. an der Küste regelmäßig auf die Jagd gingen? Also wurden in dieser Höhle neben den Überresten von Meerestieren und so weiter denn auch Fossilien von Neandertalern gefunden?
Nein, also direkte Neandertaler-Fossilien gab es nicht, aber die Archäologen haben hier eben Spuren des alltäglichen Lebens freigelegt. Unter anderem viele Werkzeuge, also Steinklingen und Schaber. Und die kennt man aus vielen Neandertaler-Fundstätten. Also ist es klar, dass die Neandertaler dort gelebt haben. Dass es hier eben keine Neandertaler-Knochen gibt, das kann aber viele Ursachen haben. Zum Beispiel, man ist ja klar, Neandertaler haben auch schon ihre Toten bestattet. Erst vor gut 4 Wochen gab es eine Studie neuer Funde aus Israel, wo bekannt wurde, dass Neandertaler ihre Toten sehr häufig auch in Blütengräbern bestattet haben. Ja, und schaut man sich eben diese kulturellen Errungenschaften an, dann liegt es auf der Hand, dass diese Menschen ihre Hinterbliebenen nicht in der Küche oder Werkstatt haben liegen lassen, denn nichts anderes ist diese neue Fundstätte in Portugal.
Okay, man hat also diese Überreste von Meeresgetier und Werkzeugen in der Höhle und weiß, dass die Neandertaler in dieser Gegend aktiv waren. Wann genau war das? Also vor circa 100.000 Jahren. Weiß man es genauer?
Genau, also über den Daumen gepeilt sind das 100.000 Jahre. Genau muss man sagen, die Datierungen, die geben ein Alter an und zwar von mindestens 86.000 Jahren bis eben höchstens 106.000 Jahren. Zu diesem Schluss kommt ein Team aus Göttingen um Dirk Hoffmann, der schon häufiger auf der Iberischen Halbinsel Datierungen vorgenommen hat, etwa an Höhlenmalereien, alte Höhlenmalereien, die auch den Neandertalern zugeschrieben wurden. Datiert haben diese Experten sogenannte Kalzitablagerungen, die eben wie Stalagmiten aus Tropfwasser entstehen und auf diesen Tierresten oder eben Werkzeugen dann gewachsen sind. Das Alter bestimmt haben die Experten mithilfe der Uran-Thorium-Methode. Und dabei wird also ein Mindestalter angegeben, also die Tierknochen und die Steinwerkzeuge, auf denen die Kalzitablagerungen entstanden sind. Also diese Hinterlassenschaften geben oder mithilfe dieser Kalkablagerung kann man ein Mindestalter angeben, was eben 86.000 bis 106.000 Jahre gilt.
Wie überraschend ist denn jetzt diese Erkenntnis, dass Neandertaler schon vor rund 100.000 Jahren nicht nur regelmäßig Fleisch auf dem Speisezettel hatten, sondern auch Fisch? Also wie verändert das unser Bild von diesen Urzeitmenschen?
Ja, es verändert es schon, denn es ist ja nicht nur der reiche Speiseplan, der beeindruckend ist, sondern nun ist klar für alle, dass die Neandertaler die Gegend gut kannten, gute Jäger und Sammler waren. Ja, sie haben routinemäßig Muscheln geerntet, sind Fischen gegangen, haben Robben gejagt. Und in Afrika gibt es aus der mittleren Steinzeit rund 60 Fundstätten der anatomisch modernen Menschen, also Homo sapiens, in Küstennähe. Und dort wurde immer gesagt, dass die vielen Fette und Öle von diesen Tieren, eben wie Fisch, unseren Vorfahren ausreichend Nährstoffe gaben und damit eine weitere Gehirnentwicklung ermöglichten. Und diese Nährstoffe verbesserten dann eben die kognitiven Fähigkeiten unserer Vorfahren und wiederum ebneten damit wohl letztlich den Weg für deren Auszug aus Afrika. Ja, und dieses Etikett oder dieses Argument muss man jetzt auch den Neandertalern anheften oder zusprechen. Und jeder kann sich jetzt aussuchen, ob das die Neandertaler aufwertet, unsere Vorfahren abwertet bewertet oder ob man diese alten Vergleiche zwischen besser oder schlechter nicht einfach mal ad acta legen sollte.
Jetzt ist es ja so, Archäologen sind sich bei solchen Funden und bei der Interpretation davon ganz selten einig. Wie reagieren denn andere Forscher? Was sagen die dazu?
Naja, einige tun sich immer noch etwas schwer damit. Es gibt im Fachblatt Science auch noch einen Begleitartikel jetzt aus Tübingen. Und darin heißt es salopp gesagt, dass das ja jetzt auch nur eine Fundstelle ist und daher gar nichts aussagt. Aber da muss man auch sagen, das halten viele Ur- und Frühgeschichtler eher für ein schwaches Argument. Die Arbeitsgruppe aus Tübingen, die ist dafür bekannt, dass man dort Neandertalern so etwas wie Kunstfertigkeit eher nicht zutraut, obwohl es Höhlenmalereien und plausible Datierungen gibt. Also ganz klar, Neandertaler haben das hinterlassen. Und um diese Kritiker zu überzeugen, bräuchte man einen sogenannten rauchenden Colt, also ein vollständiges Neandertaler-Skelett mit Pinsel in der Hand oder mit einem schwer bewaffnet vor einer toten Robbe. Aber so etwas ist ja leider utopisch.
Okay, klingt für mich aber dann doch nach einem Punktsieg für die Forscher, die den Neandertalern durchaus kulturell hochstehende Fähigkeiten zutrauen. Die Neandertaler konnten nicht nur Keulen schwingen, sondern zumindest in Portugal auch fischen, Muscheln sammeln und Robben jagen. Und das schon vor 100.000 Jahren. Informationen zur aktuellen Science-Studie waren das von Michael Stang. Vielen Dank dafür. Seit dieser Woche klingt vieles im Programm des Deutschlandfunk ein bisschen anders als gewohnt, weil die Corona-Krise auch bei uns im Funkhaus Spuren hinterlässt und wir mit weniger Personal über die Runden kommen müssen. Deshalb gibt es das Neueste aus der Wissenschaft auch nächste Woche wieder täglich 9.35 Uhr und nicht wie in den letzten 25 Jahren davor um 16.35 Uhr. Aber am Wochenende bleibt dafür erstmal vieles beim Alten. Am Sonntag zum Beispiel gibt es hier im DLF wie gewohnt um 16.30 Uhr die Sendung Wissenschaft im Brennpunkt. Thema dann der Kampf der Imker gegen das Bienensterben und die Frage, ob Gentechnik dabei helfen kann. Einschalten lohnt sich bestimmt. Und nach diesem Hörtipp fürs Wochenende folgt jetzt wie immer unser täglicher Blick an den Sternenhimmel.
Sternzeit, 27. März. Sojus in Kourou. Die russische Sojus ist die weltweit erfolgreichste Rakete. Schon fast 2000 Mal ist sie ins All gestartet. Sie hebt an vier Orten ab: Baikonur in Kasachstan, Plesetsk und Vostochny in Russland und Sinnamarie in Französisch-Guyana, einem Nachbarort von Kourou. Schon 2 Dutzend Mal ist eine Sojus von Europas Weltraumbahnhof in Südamerika gestartet. Die russische Rakete passt vom Leistungsvermögen perfekt zwischen die größere Ariane und die kleinere Vega-Rakete. Hergestellt wird die Sojus in Samara in Russland. Die Fregat-Oberstufe stammt aus Moskau. Per Eisenbahn gelangen die Teile zum Hafen nach St. Petersburg. Mit dem Schiff geht es in knapp 3 Wochen nach Pariakabo, dem Hafen von Kourou, direkt am Weltraumbahnhof. Dort werden die Raketenteile ausgeladen und mit einem LKW zum nur wenige Kilometer entfernten Startgelände gebracht. Das weitere Vorgehen ist genau wie an den anderen Sojus-Startplätzen. Die Raketenteile werden in der Horizontalen zusammengebaut und getestet. Ebenso werden die zu startenden Satelliten im Liegen integriert. Die fertige Rakete wird per Schiene aus der Montagehalle zur Startrampe gefahren und dort aufgerichtet. Nach letzten Checks und der Betankung hebt die Sojus-Rakete ab. Einen Vorteil hat der Startplatz nahe dem Äquator. Dort dreht sich die Erde schneller als im viel weiter nördlich liegenden Baikonur. Somit bekommt die Sojus von Natur aus mehr Schwung mit und trägt von Französisch-Guyana fast 1/2 Tonne mehr in Richtung geostationärem Orbit als von Baikonur aus.
Ja, das war also die Sternzeit. Da hat gerade Herr Geldorf angerufen. Der hat nämlich die Sternzeit vermisst in den letzten Tagen. Jetzt weiß er, wo sie hingerückt ist für die Dauer der Krise. Jetzt am Vormittag. Vielen Dank, Ralf Krauter, für Forschung aktuell, beziehungsweise das, was wir ins Vormittagprogramm aus Wissenschaft, Forschung und Technik dann eben in die Vormittagsschiene mit hineinnehmen. Ebenso Themen aus Kultur- und Sozialwissenschaften, wie Sie auch solche gerade gehört haben. So, jetzt kommen die Nachrichten und danach dann unser Thema Füreinander Dasein, wie wir uns jetzt gegenseitig helfen. Sie können anrufen 00800 4464 4464.